Sleek Creative Minds. Willkommen bei Sleek Creative Minds auf Sunshine Live, dem Format, das kreative Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft ins Gespräch bringt. Mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten deutschen Maler der Gegenwart. Seine Bilder hängen in Museen auf der ganzen Welt, unter anderem im MoMA in New York. Er lebt und arbeitet in Berlin, macht nebenbei experimentelle Musik und polarisiert seit Jahrzehnten mit seiner Kunst. Man liebt sie oder man hasst sie, manchmal beides gleichzeitig. Ich freue mich sehr, Martin Eder ist heute hier. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo Christian.
Martin, erste Einstiegsfrage. Heute ist Ostersonntag. Hast du heute Morgen Eier gesucht oder bist du direkt ins Atelier gegangen?
Das ist ungefähr das Gleiche. Wenn ich ins Atelier gehe, auch außerhalb Osterrentes, suche ich Eier. Also ich suche nach versteckten Schätzen, die irgendwo verborgen sind und meistens dort, wo ich sie gar nicht vermute. Deswegen ist es eine schöne Metapher, Ostern, ja, Ei, das ungelegte Ei, darum geht's.
Sehr, sehr schön. Und findest du manchmal auch Dinge in deinem Atelier, die du so noch gar nicht gesehen hattest?
Ja.
Das kann ja auch ein Sonnenschein sein, der besonders Lichtschein, der in das Fenster reinkommt, oder?
Ja, ich bin ja so eine Art prokrastinierender Messi mit System. Das heißt, ich lebe in so einer Art Chaos, wo ich mich aber mega gut zurechtfinde und auskenne. Und das Schlimmste ist, wenn jemand kommt und aufräumt oder mir was Gutes tun möchte, das ist die Katastrophe, dann kann ich auch sofort ausziehen.
Okay. Du bist in Augsburg aufgewachsen, also Bayern. Hast Design studiert, hast kurz in der Werbung gearbeitet und bist dann Künstler geworden. War das ein mutiger Schritt oder einfach das Einzige, was sich richtig angefühlt hat?
Ja, damals war ich noch Baby und ich hatte einen Vater, der immer behauptet hat, man braucht einen Stand und ein Spielbein. Bis mir klar wurde, dass mit einem Stand und einem Spielbein man eigentlich immer nur im Kreise kommt und nicht vorwärts kommt. Es gab noch die alte Ansicht, man sollte was Ordentliches lernen, bevor man was völlig Unordentliches macht. Und ich habe mich auch kurzzeitig drauf eingelassen, aber das war wirklich nur kurzzeitig. Und zwar bis zu dem Punkt, als der Chef der Werbeagentur damals, dem man früh immer den Kaffee bringen musste, als absoluter Sklave, mir den Kaffee so mit einem lakonischen Handbewegung zurückschiebt, schaut mich an und sagt, Rehbraun. Es war nämlich so, man sollte in der Küche schon die Milch entsprechend für jeden Schreibtisch reinpacken und er war am Ende wieder zu dunkel oder zu hell, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht's.
Nachvollziehbar, aber interessant. Wir haben ja schon mal festgestellt vor kurzem, dass wir der gleiche Jahrgang sind, den wir jetzt hier nicht verraten, Geburtsjahrgang. Aber ich habe auch in der Werbung angefangen, witzigerweise. Mhm. Ja, ja. War das damals eine Werbeagentur in Augsburg oder was war das?
Ja, es war sehr absurd. Es war eine Werbeagentur in Augsburg. Die haben im Erdgeschoss Werbung für die SPD gemacht und im Dach im ersten Stock Werbung für die CDU, also die Konkurrenz. Und dann dachte ich mir auch, irgendwo ist es auch sinnlos, cholesterinfreies Waschmittel zu bewerben oder sonst was. Also ich habe den Sinn des Lebens nicht in der Werbung gefunden.
Ja, ich bin auch raus, dann ein bisschen später als du und bin jetzt schon ganz viele Jahre im Medienbereich und ich muss gestehen, irgendwie nicht unglücklich darüber. Darum kann ich dich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Also, stell dir vor, wir sind auf einer Party und da ist jemand, der steht mit uns zusammen, nennen wir sie mal Emma. Und was würdest du Emma sagen, wenn du sagst, du bist Künstler und sie fragt, was macht eigentlich ein Künstler den ganzen Tag?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe lange Zeit Schwierigkeiten gehabt, den Leuten zu sagen, ich bin Künstler. Das war irgendwie so bäh. Ich hatte wirklich ein internes Problem zu sagen, ich mache Kunst oder ich bin Künstler, weil es klingt so wie Meister, wie beim Kampfsport. Man kann sich ja nicht selber Meister nennen, das müssen ja die Schüler machen, sonst ist man ja keiner. Und das ist bei der Kunst ähnlich, wenn man sagt, man ist Künstler, ja, kann man machen. Ist schwierig gewesen, mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, weil ich denke immer, dass die anderen entscheiden müssen, ob es Kunst ist, aber ich habe gelernt, dass Kunst absolut nicht demokratisch ist und bevor man andere entscheiden lässt, was Kunst ist, mache ich es lieber selber.
Mhm. Und was machst du so den ganzen Tag?
Ich versuche, klarzukommen und versuche in diesem Zustand Dinge herzustellen, weil ich habe entdeckt bei mir, was mich am meisten glücklich macht oder happy macht, ist Dinge herzustellen, also to create, wie man so schön sagt. Wenn man irgendwas bewegt und wenn man nur den Salzstreuer von A nach B geschoben hat, aber dass man irgendwas getan hat. Es gibt diese Art Duldungsstarre, wo man sich selbst erträgt und nichts tut. Und die ist ganz fürchterlich. Es ist also die schlimmste Depression, die man eigentlich haben kann, indem man vor lauter Tatendrang nichts macht. Und ich habe mir so Techniken angewöhnt, weil du mich fragst, was ich den ganzen Tag mache. Es sind so kleine Tricks, die ich brauche, um mich selbst zu überlisten. Aber um dann am Ende des Tages zu sehen, oh Mensch, das ist ja toll, das habe ich hergestellt oder das ist mir gerade eingefallen. Also Spuren hinterlassen für einen selbst.
Deine Spuren sind zum Beispiel Bilder, die süße Kätzchen zeigen, Hasen, Frauen. Auf den ersten Blick schön. Ich habe mir gestern Abend extra in Vorbereitung an dieses Gespräch 2-3 Bildbände von dir angeguckt. Oh mein Gott. Ja. Auf den zweiten Blick, aber irgendwie seltsam. Ist das Absicht?
Zum einen Teil ja, zum anderen Teil nein, weil die Welt seltsam ist und egal was wir tun, es ist im Prinzip meistens seltsam. Also wenn wir uns früh eine Banane in den Joghurt schneiden, ja, könnte man schon philosophisch einsteigen. Wenn man jetzt weitergeht bei Malerei oder Kunst oder Dinge, die ich darstelle, die Welt um mich herum ist schon so seltsam. Wenn man zwei Gehängte malt, interessiert es niemand. Wenn du aber eine Katze malst oder ein Hundebaby, regen sich alle auf. Das ist zum Beispiel schon mal sehr seltsam.
Das ist seltsam, ja.
Ja.
Du lebst und arbeitest in Berlin. Was gibt dir diese Stadt, was andere nicht können? Hier sind ja sehr viele Künstler. Hier sind sehr, sehr viele Top-Künstler auch mit ihren Ateliers und ja, natürlich eine Unzahl an jungen Talenten auch.
Man sagt ja, die Menschheit ist ein Herdentier und man braucht sozusagen ein bisschen die Konkurrenz des anderen oder auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Also ich lebe davon, dass Leute um mich rum gibt, die ich mag oder die ich auch nicht mag. Man kann ja die Größe angeblich eines Menschen an der Anzahl seiner Feinde messen, sagt man ja so ganz pathetisch. Das kannst du natürlich nur, wenn du in einer Gemeinschaft lebst. Außerdem, der Eremit, also der im Zurückgezogenen lebt, funktioniert ja nur dann, wenn es andere gibt. Weil wenn du nur alleine irgendwo in Sibirien lebst, weiß es ja keiner, weiß auch keiner, dass du Eremit bist. Also dieser Status des Zurückgezogenen, des Hinterwäldlers, der sich extra im Baumhaus verscharrt, funktioniert ja nur dann, wenn andere das Baumhaus von außen sehen können. Und das funktioniert sehr gut in Berlin. Man kann sich nämlich sehr gut zurückziehen, obwohl man ständig umgeben ist von dem kompletten Wahnsinn einer Großstadt.
Ich finde Berlin wahnsinnig inspirierend für das, was ich tue. Nun habe ich sehr unterschiedliche Dinge mit den Medien, mit denen ich direkt zu tun habe. Wirst du auch inspiriert durch Berlin, durch die Dinge, die in Berlin passieren? Das ist ja wahnsinnig vielschichtig. Wir kommen später noch zum Thema Musik zum Beispiel. Ist das auch Inspiration oder könntest du auch genauso gut deine Kunst in Augsburg machen?
Das waren zwei sehr interessante Fragen. Zum einen, mir ist Berlin eigentlich völlig egal, komplett. Ich beschäftige mich mit Themen, die mit Berlin gar nichts zu tun haben. Vor vielen hundert Jahren, als ich noch Baby war, habe ich mir mal überlegt, ich mag gerne malen und Kunst, aber was zur Hölle soll ich machen? Was? Also man braucht ja einen Inhalt, man braucht ja irgendeinen roten Faden. Also da war ich vielleicht so 17 oder 18. Und da ist mir irgendwann klar geworden, man muss eine Sprache sprechen, die alle verstehen auf der ganzen Welt. Das würde ich gerne. Also ein Porsche-Fahrer in Bogota, genauso wie ein Reinigungsfachmann in Memmingen, also alle Menschen, ich würde gerne alle gleich beschießen mit meinen Informationen. Und dazu brauche ich aber eine Sprache, die so einfach ist und so symbolisch, ikonenhaft, dass man sie sofort erkennt, egal in welcher Kultur man ist, ob man jetzt in Dubai oder irgendwo sonst wo ist. Ja. Und deswegen habe ich mich auf Dinge spezialisiert, in meinem Fall Mensch, Tier, Raum, also Landschaft, und das ist ja das Primitivste, was es gibt. Das ist ja, die Kunstgeschichte ist ja voll damit. Die ganze Welt hat sich sogar vom ersten Höhlenmenschen, der seine Hand mit Asche abgedrückt hat an der Felswand, ging es ja um das Thema, ne? Und das reicht auch völlig, um den Wahnsinn darzustellen. Jetzt habe ich zum Beispiel aber bei Tieren mich entschlossen, jetzt keine wilden Löwen zu malen oder Jagdszenen, sondern Dinge zu nehmen, die Menschen verstehen, nämlich ihre eigenen Tierbabys oder der Wunsch nach Idylle, der Wunsch nach, die Welt ist schön. Und warum ist das so? Weil die Welt gar nicht schön ist. Wenn wir den Fernseher aufmachen oder ins Handy schauen, ist Mord und Totschlag, überall brennt es. Deswegen zieht man sich zurück in eine oder wünscht sich eine Idylle, hat einen kleinen Pudel, man hat irgendwie zwei Katzenbabys oder was auch immer, was völlig legitim ist. Aber das ist zum Beispiel mein Part der Tiermalerei. Und die Tiermalerei habe ich nicht erfunden, die ist uralt.
Hast du jemals daran gezweifelt, ob der Weg als Künstler der richtige ist?
Täglich, ja.
Heute immer noch?
Mehrfach.
Also gerade heute?
Heute auch schon wieder, ja, genau.
Warum?
Warum? Weil ich manchmal denke, wie stark ist das Ausdrucksmittel? Also eine Atombombe ist zum Beispiel ein Ausdrucksmittel. Kein besonders elegantes und intelligentes. So, jetzt sagt man ja, der Stift sei ein Schwert. Das stimmt auch. Weil zum Beispiel, wenn du die falschen Zeichnungen machst, siehe Karikaturen, Charlie Hebdo oder auch Filme, wie zum Beispiel der Filmemacher Van Gogh, der erschossen oder erschlagen, erstochen wurde auf offener Straße. Bei Charlie Hebdo, wir haben es ja gehört, sind die ja Extremisten rein und haben die Leute erschossen. Also nur wenn man die falsche Karikatur gemalt hat, kann man Leben auslöschen. Also es ist schon was dran, dass man mit einfachen Strichen, mit Kunst, sagen wir mal, starken Impact erzeugen kann. Jetzt ist es aber so, dass wir sprechen jetzt von ganz extremen Situationen, also wo Leben in Gefahr kommen durch Kunst, das möchte ich nicht. Dennoch fragt man sich, wie stark ist überhaupt die Bereitschaft, sich visuelle Dinge anzuschauen, die eben auch unangenehm sind oder Fragen aufwerfen. Wollen wir nicht alle nur noch Daumen hoch und Like und Bussi? Guckt man sich was an und will überhaupt zum Nachdenken angeregt werden oder möchte ich einfach nur wie so ein Blob durch die Stadt wandern?
Kunst muss ja aufregen, Kunst muss ja Fragen stellen, Kunst muss einen bewegen. Und in der Tat, heutzutage bewegen wir uns sehr stark in so Bubbles, man versucht seine Bubbles glücklich zu machen. Auf welcher Seite bist du? Willst du noch aufbegehren? Willst du noch mit deiner Kunst Leute zum schweren Nachdenken und vielleicht auch zu bösen Reaktionen, ist der falsche Ausdruck, aber zu kontroversen Diskussionen führen?
Eigentlich nicht, weil eigentlich ja und nein. Also ich fange jetzt erst richtig damit an, zum Einstieg. Und zum Zweiten, Provokation hat mich eigentlich noch nie interessiert, weil wenn man bewusst provokant arbeitet, begibt man sich ja auf das Level der Dummen. Und das möchte ich nicht. Wenn es jemand stört, dass ich einen nackten Hintern gemalt habe, dann soll er halt wegschauen. Wenn es jemand stört, dass da jemand auf einem Katzenbaby reitet, er muss es sich ja nicht anschauen. Aber wenn ich jetzt anfange, da zu diskutieren, würde ich mich auf das Level runterbegeben. Das mache ich nicht. Ich möchte eigentlich niemand ärgern. Ich möchte auch niemand provozieren. Das ist mir viel zu primitiv. Dennoch passiert es aber, wie du es am Anfang schon gesagt hast, manche hassen es und manche lieben es. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt kaum so ein Schulterzucken bei mir.
Ja. Woher kommen denn, gehen wir nochmal allgemein rein, deine Ideen? Kommt das so einfach oder ist Ideen harte Arbeit? Also bei uns im Medienbereich geht vieles relativ geschmeidig. Manche Sachen sind aber richtig hart. Also da muss man ganz viele Umdrehungen machen und nachdenken. Wie ist das bei dir?
Na, es ist so, wie musst du dir vorstellen, wie wenn du mit einer Hand einen Cappuccino hältst, mit der anderen Hand einen Vogelkäfig, wo ein Vogel drin ist, und du versuchst nur mit einem Hausschuh und einer Socke auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Du musst aber vorher noch auf die grüne Taste drücken, damit die Tür aufgeht. Es ist ein permanenter Eiertanz. Und dieser Eiertanz erfordert ganz viel Kontrolle über dich und dein Gehirn und alles. Und das könnte man kreativ nennen, weil auf der anderen Seite ist es auch ein reiner Survival-Modus.
Deine Bilder hängen wurden für viel Geld verkauft, hängen im MoMA in New York. Verändert das den Blick auf die eigene Arbeit, so etwas?
Nein, weil nach oben ist noch immer Luft.
Nach oben heißt, dass das MoMA noch einige Arbeiten kaufen kann oder das heißt, dass Sammler noch mehr Geld dafür ausgeben können?
Die Sache mit dem Geld ist gar nicht der Punkt. Das klingt natürlich immer so verlockend. Ich glaube, wenn jemand Geld verdienen will, dann darf er keine Kunst machen. Dann soll er irgendwas arbeiten gehen oder Häuser verkaufen oder sowas. Man kann nicht in ein Atelier reinlatschen und von vornherein denken, jetzt mache ich Geld. Das geht einfach nicht. Und klar, die Preise kommen und gehen. Es ist ein einziger Auf und Ab und Irrsinn. Aber sich damit zu beschäftigen, macht eigentlich traurig und ist eigentlich auch, wie soll ich sagen, etwas deprimierend.
Mhm. Ja.
Ich mache es nicht. Ich habe Kollegen, die schauen jeden Tag ihre Auktionsergebnisse an. Ich weiß nicht mal, wie man das macht.
Mhm. Verständlich. Gibt es ein Werk, das dir besonders viel bedeutet?
Jetzt von mir selbst?
Ja, oder von dir selbst, genau. Oder lassen wir es offen, auch eine andere Arbeit, also von jemand anderes. Ein Lieblings.
Ja, ich hatte neulich einen Vortrag, da ging es um Provokation. Und da habe ich das Beispiel gebracht eines Werkes von, wer hat das jetzt gemacht? Lukas Cranach, genau. Es ist eine Zeichnung von Lukas Cranach zum Thema Provokation, die ich sehr bewundere. Mhm. Und die uns auch zeigt, ich sage gleich, was darauf zu sehen ist, dass man das heute nicht mehr machen kann. Oder wenn ich als Beispiel eine Version davon malen würde, es ist eine Szene, die heißt Die Beschneidung Christi. Mhm. Darauf zu sehen sind mehrere ältere Herren mit langem Bart, die ein nacktes Baby hochhalten. Einer macht das Beschneidungs am Schnippi, also man sieht die Genitalien. Es ist ein religiöses Motiv, es ist klassisch.
500 Jahre alt
wahrscheinlich.
Ja. Mhm.
Ist in der Kunstgeschichte drin. Heutzutage, wenn man das heute machen würde, es wäre Kritik am Judentum, es ist nackte Kinder, alte Männer haben ein nacktes Kind in der Hand, es ist Genitalverstümmelung, es ist Kritik am Islam, es ist ein einziges Furio, dieses Bild.
Es ist alles in dem Bild drin, was eigentlich nicht geht. Ja.
Genau. Und vor sowas, das bewundere ich, dass es mal möglich war, sowas zu machen, aber es interessiert mich auch gar nicht mehr, weil das einfach over the top ist, aber es zeigt natürlich, in welcher Zeit wir auch leben.
Mhm. Gibt es ein Bild von dir, wo du sagst, das ist mein absolutes Highlight gewesen bisher?
Das ist eine schöne Frage, aber du weißt, was ist das beste Bild, das ich morgen male?
Genau. Das geht mir genauso. Ich erinnere ganz wenig Sachen zurück. Also ich müsste dann wirklich tief reingucken. Also Interviews, die man gemacht hat. Ich kann das eigentlich. Mhm. Also es fällt einem natürlich ein bisschen was ein, aber ich kann die Frage auch nicht beantworten.
Das ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube auch du, man darf nicht oder man sollte nicht nostalgisch werden. Mhm. Und wenn man in der Nostalgie lebt, verherrlicht man ja etwas, was man nicht mal ändern kann. Mhm. Also auch in der Mode. Der ganze Heritage, die alten Jeanshosen, die schönen Mopeds, die alte Musik. Ja, toll, aber man kann es auch nicht mehr ändern. Es ist ein System, in dem man sich sehr gut zurechtfinden kann. Je mehr man liest über japanische Jeanshersteller oder Schottlederjacken und so weiter. Es ist wie so eine Art ADAC-Autospiel. Man kann sich ganz viel Wissen anlesen, aber das System wird sich nie mehr ändern. Und das ist mit der Nostalgie ähnlich. Wenn man jetzt immer von früher spricht, von der Musik oder von den Bildern oder Arbeiten, die du gemacht hast, ist eine ganz, ganz gefährliche Falle.
Hm, finde ich absolut. Und ist rückwärtsgewandt. Also ich finde, es muss ja immer vorangehen. Und darum muss man eigentlich immer in die Zukunft denken oder bedenken, anstatt das, was mal gut war.
Mhm.
Ja. Gibt es, oder anders gesagt, was machst du, wenn so ein Bild gar nicht funktioniert? Also du bist da in deinem Atelier, malst darum, hast eine Idee im Kopf dazu, aber merkst irgendwie, hörst du dann auf oder versuchst du es wirklich zu Ende zu bringen?
Ja, die Bildmalerei ist ja so eine Art Psychoanalyse. Ich würde dann erstmal überlegen, was stört mich denn, warum ist es denn so müllig? Und dann gibt es immer zwei Entscheidungen. Entweder, weil ich Angst davor habe, dass es zu seltsam wird oder dass irgendwas mich in Angst versetzt oder weil es einfach zu langweilig ist.
Mhm.
Das Erste mit der Angst ist toll, ist ein gutes Zeichen, weil wenn man sich darum, wenn man sich einsetzt und über sich seine Ängsten, gerade beim Bildermalen, stellt, kommen oft tolle Sachen raus, meistens die besten Sachen. Wenn es ganz schlimm ist, schmeiße ich es einfach weg.
Was macht dich glücklich? Also abseits der Kunst, also abseits, wenn es läuft, wenn es fließt irgendwie bei der Malerei und den Dingen, die künstlerisch machen. Gibt es, was macht dich glücklich?
Ich glaube, es ist bei vielen Menschen ähnlich. Es ist einfach, wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, in irgendeiner Form auch jemanden interessiert. Ich finde, Kunst hat einen sozialen Auftrag in meinem Fall. Kann nur für mich sprechen. Das heißt, wenn ich in den Park gehe, mich auf eine Obstkiste stelle und anfange zu reden, dann bleiben wahrscheinlich Leute stehen und hören mir 1-2 Minuten zu. Wenn ich Müll erzähle, bin ich ein Irrer auf einer Kiste und wenn ich was Tolles sage, keine Ahnung, starte ich neue Revolution. Das heißt also, in dem Moment, wo ich auf die Kiste steige, brauche ich Content und Inhalt. Und das ist ähnlich, wie wenn ich eine Ausstellung mache. Ich male ein schönes Bild, so, jetzt gehe ich raus an die Welt und zeige das den Menschen. Also was zeige ich denen denn jetzt? Weil ich Gelb lieb habe oder was? Nee, ich zeige denen etwas, was ich möchte, dass sie es verstehen. Und will natürlich so eine Art Kult auch gründen, damit die dann hinterher wiederkommen und mich lieben und so weiter. Und wenn das funktioniert, wenn ich das Gefühl habe, die Menschen haben das verstanden, was ich ausdrücken möchte, das macht mich eigentlich ziemlich zufrieden.
Ja, positives Feedback ist toll.
Das ist ganz eitel, aber ja, es ist so, ich gebe es auch zu.
Ja, es kommt drauf an, wenn es so aus einer Ecke kommt, was man gar nicht vermutet. So, also das macht mich ehrlicherweise glücklich.
Ja.
So, ich habe die Geschichte gelesen, die fand ich toll, von einer Person, die man, die gar nicht so relevant ist in einem Leben. Das muss ich gestehen, macht mich sehr glücklich. Was war denn so bisher der verrückteste Moment in deiner Karriere?
Der verrückteste Moment.
Der verrückteste Moment. Eine Preisauszeichnung, eine Ausstellungseröffnung.
Ein Podcast mit Christian Brach. Das weiß ich nicht. Ja. Mein ganzes Leben ist völlig verrückt und ich komme manchmal überhaupt nicht drauf klar. Es ist wirklich eine einzige Dauerserie und ich frage mich selber, bin ich Teil des Ganzen oder bin ich nur Gast in meinem eigenen Körper? Mhm. Ich weiß es nicht.
Da mal anders gefragt. Was würdest du denn einen jungen Menschen mitgeben, der sagt, ich will, so wie du damals in der Werbung, ich schmeiß jetzt mein Leben um, also meine Karriere in der Werbung und mache was Kreatives, werde Künstler. Soll er das machen? Sagst du?
Ja, ich auf jeden Fall. Ich würde nicht zum Stand und Spielbein raten, auf keinen Fall. Machen, ja klar. Das Problem ist nur, man muss ein dickes Fell haben. Es tut auch weh. Es ist wirklich anstrengend. Man hat Blasen an den Füßen, man hat Rückenschmerzen. Es funktioniert nicht so mit den vielen Likes und den Daumen hoch und man kriegt schnell auf die Schulter geklopft. Leider nein. Es ist wirklich ein schmerzhafter Weg. Ich weiß nicht, wie viele Jahre in meinem Leben ich alleine vor einer Wand verbracht habe. Ich vermute mal mindestens ein Drittel meines Lebens.
Ja.
Die andere Hälfte habe ich vielleicht geschlafen und die andere war ich, keine Ahnung, bei Lidl. Aber es ist einfach eine unfassbar lange Zeit, die man auch sehen muss und die auch leider schmerzhaft ist und viele Fehler und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man sehr schnell das Lob haben möchte, aber vielleicht vergisst, dass man auch ein bisschen was auf der Pfanne haben muss.
Das ist gut. Was können Menschen, die keine Kunst machen, also so einer wie ich, von Künstlern lernen?
Naja, du bist ja der größte Künstler.
Nein, ich bin kein Künstler.
Auf deine Art sicher.
Definiere Kunst. Aber von so einem Künstler wie du, also einen großen Maler.
Wie gesagt, ich hatte ja zu Anfang schon erzählt, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem Begriff Künstler. Ne? Mhm. Wenn du das sagst, dass ich einer bin, okay. Was man von dem lernen kann, ich weiß es nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich bin Bad Influence auf jeden Fall.
Gut, gibt es was hat dich als Mensch am stärksten geprägt?
Am stärksten geprägt? Da gibt es viele Dinge.
Erstmal das Elternhaus logischerweise.
Ja, also ich glaube, eins der größten, wichtigsten Punkte in meinem Leben war zu erkennen, dass ich aus einer kleinen Stadt komme und dort sofort weg muss. Ich bin dann nach New York gezogen, habe versucht, dort zu überleben und dann nach Berlin und dann wieder nach New York und hin und her. Aber mir war mit 18, ungefähr 20 klar, das wird nichts. Man kann nicht dort bleiben, denn es gibt in so kleinen Städten leider immer diese Ja-Aber-Mentalität. Ja, wenn das so einfach wäre, würden es ja alle machen. Ja, du wirst schon noch sehen, aber dass du auch vernünftig werden wirst und so. Es gibt immer das, und das ist ganz, ganz schlimm, wenn dir jemand den Hintern so runterzieht, ja, ein Blei in die Hose packt, weil sie Angst haben, dass du vielleicht aufstehen könntest. Mhm. Und die anderen bleiben alle hocken. Das ist eine ganz fürchterliche mentales Gefängnis eigentlich. Und dort bin ich ausgebrochen. Und das war auch anstrengend, aber es war ganz wichtig.
Ja, ich kann dich total nachvollziehen. Ich komme auch aus einer relativ kleinen Stadt,
ja,
50.000 Einwohner. Das ist schon beengt, ein bisschen.
Ja, also, ja, nichts gegen die Leute. Ich hab die ja gerne und alles sollen sie auch so machen. Aber für mich persönlich und für dich wahrscheinlich auch, war es ganz wichtig, dort wegzugehen. Ja.
Lass ein bisschen über Musik sprechen. Du machst selbst Musik unter dem Namen, wie sagt man, Ruin? Oder?
Ja.
Das konnte ich nicht rausfinden in meiner Recherche, wie man das richtig ausspricht. Hier steht Ruin, ich sag mal Ruin. Wie kam es dazu und was ist das für eine Musik, die du machst?
Also ich habe ungefähr vor 25 Jahren eine Figur erfunden, der genau das alter Ego von mir ist, der alles das darf, was ich nicht darf. Also der darf die ganze Nacht wach bleiben, der darf irgendwo in seltsamen Orten rumlaufen. Und der spielt Musik. Und das war diese Figur Richard Ruin. Der sieht nur so ähnlich aus wie ich, aber ich bin es eigentlich nicht. Ich bin nur der Darsteller. Und mit dem habe ich lange Zeit Musik gemacht. Verschiedenen Festivals und alles Mögliche. Und habe dann, diese Figur hat sich aber transformiert. Das war so, die Musik war so eine ganz schöne, so eine Art Crooner, Dark, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Chanson Noir, so ein bisschen düster, Berlin der 80er, 90er. Ein bisschen atonal, aber doch mit langsamem Beat und schöner Melodie. Die Figur hat sich im Laufe der 20 Jahre verpuppt und hat auch eine Maske bekommen und eine Gesichtsmaske und Kostüme, bis es hin zu totaler Krach- und Noise-Musik wurde, die so ein bisschen mit Black Metal und Drone zu tun hatte. Dann haben wir Volksbühne und verschiedenen Festivals auf der Welt gespielt. Also es hat sich so richtig verpuppt. Auch die Figur wurde von diesem Darsteller zu so einer Art Monster. Und da gibt's auch tolle Fotos und ganz lustige Sachen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das nur gemacht, weil ich es geliebt habe. Und ich hatte nie große Ambitionen, Musikproduzent oder Musiker zu werden. Viele haben mich gefragt, ja, es gibt natürlich Platten und Aufnahmen und CDs und Zeug. Aber viele haben mich gefragt, ja, mach das doch mehr und Spotify und so weiter. Sag ich, nein, weil ich liebe einfach Musik spielen. Mhm. Und das gibt's bei Kunst leider nicht. Es heißt Musik spielen, wie kleine Kinder oder wie Katzen mit einem Ball spielen. Und ich muss da keinen Ertrag erzielen oder Geld verdienen oder berühmt werden. Bei Kunst ist was anderes. Kunst spielen klingt schon nicht so gut. Mhm. Und ich liebe einfach Musik machen. Ich habe heute noch ein Tonstudio hier, das Vakuumstudio in der Brunnenstraße, wo auch viele Leute aufnehmen. Also von Bad Seeds waren welche da. Die Swans haben dort ihre Platte geschrieben, die letzte. Und es ist so ein kleiner Ort, wo man atonal oder auf hohem Niveau aber Neues produzieren kann oder seltsame Musik machen kann.
Malerei und Musik, sind das eigentlich zwei komplett verschiedene Welten oder fließt da vieles ineinander?
Es sind verschiedene Welten, weil auch beim Schauspieler, die Show ist aus, der Vorhang fällt, so Kantine, Kante und die Depression, dass es schon wieder vorbei ist. Ich war mal bei Castorf 8 Stunden, ein Riesending, aber nach 8 Stunden, selbst nach 8 Stunden ist es einfach vorbei. Und da hilft ja kein Video mehr und auch kein YouTube-Channel und das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, diese ganzen Performances. Und bei Musik ist es ähnlich, aber es ist noch so eine Zwischenstufe. Du kannst es ja auf eine Platte pressen. Aber es hat mit Malen eigentlich gar nichts zu tun.
Wie ist deine Sicht auf elektronische Musik? Sunshine Live ist ja der Sender für elektronische Musik. Hörst du das? Also ich höre abends immer, wenn ich allein im Büro bin, höre ich sehr viel Elektromusik hier, um gut drauf zu kommen. Oder beziehungsweise um dann, wenn ich da, ich arbeite logischerweise, das irgendwie, dass ich gut motiviert bin dabei.
Ja.
Ist das bei dir auch so? Wie ist deine Sicht auf Elektro?
Ich liebe elektronische Musik, aber muss auch so sagen, es ist halt einfach auch eine Entwicklung. Als sie keine Elektronik hatten, hat man halt mit irgendwelchen Trommeln Krach gemacht. Jetzt hat man das. Nur weil es elektronisch ist, muss es nur lange nicht irgendwie besonders modern sein. Ich höre das aber auch sehr gerne, vor allen Dingen die Verbindung von klassischen Instrumenten oder elektronischen Klängen, Sampling und so weiter. Ich liebe das total. Ich habe auch beim Malen immer laut Musik an. Mhm. Ich kann auch nicht Radio hören. Also ich kann keine Schlager und nichts hören oder, oder repetitive Musik, die so mit Refrains beschäftigt. Ja, also ich bin ganz bei dir.
Aber was hörst du da, wenn du malst?
Ach, es gibt verschiedene Radiosender, die im Internet stattfinden. Ich höre auch sehr viel Krach, also wo normale Menschen auch sagen.
Black Metal, was du.
Ja, auch sehr viel, ja. Ich habe viele Freunde, oder ein sehr guter Freund ist der Sänger von Mayhem, Attila Ziha. Der war jetzt auch neulich bei mir und wir haben auch zusammen eine Platte jetzt aufgenommen und so weiter. Also ich mag auch gern Musik hören von Leuten, die ich kenne, weil dann weiß ich, wie der ist. Wenn du jetzt Musik machen würdest, würde ich gerne deine Musik abspielen, weil dann habe ich einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn es irgendwie Beyoncé läuft oder was.
Ja, kann ich nachvollziehen. Elektronische Musik lebt ja oft von Wiederholung und dem Gefühl, so in so einem Sog geraten. Hilft das vielleicht? Also mir hilft das bei der Arbeit. Mir hilft das auch beim Laufen übrigens. Wenn ich laufe, jogge, dann höre ich auch Musik. Ja. Und je nachdem, wie viel Beats die haben, wird die Zeit auch besser. Also wenn da mehr Beats hinterliegen.
Das hat sicher was mit deinem Pulsschlag zu tun, schätze ich mal. Absolut, also psychologisch, genau. Dass man so in gewisse Grooves oder einfach in bestimmten... Dass man sich kalibriert ganz einfach. Und wie du selber sagst, du kommst besser drauf, wenn du jetzt keine Depri-Mucke hörst, sondern ein bisschen was Flottes. Ja.
Magst du Techno auch?
Ich komme aus einer Generation, wo Techno dann plötzlich was ganz Neues war.
Love Parade Berlin
genau. zum Beispiel. Genau, ja. Und ich bin jetzt nicht der allergrößte Techno-Experte. Ich mag es natürlich. Manche Musik, finde ich, klappt auch nur im bestimmten Kontext. Also wenn du ein Rührei machst und dabei Techno hörst, was anderes, wenn ich jetzt im Berghain stehen würde. Und das finde ich auch sehr schön übrigens, weil kirchliche Musik, Oper, war ja auch für die Oper geschrieben und jetzt nicht fürs Autoradio. Und im Autoradio nervt, kann es auch ganz schnell ganz fürchterlich sein.
Ja, total. Ja, ja. Gehst du noch in Clubs?
Ja, es geht so. Also ich habe schon so viel Zeit in Clubs übernachtet und verbracht. Ja, schon ab und zu, aber ich will jetzt nicht der sein, der da seine Kinder abholt.
Ja, so. Ja. Und ich, das Schlimmste finde ich, wenn man gesiezt wird in Clubs.
Ja.
Könnten Sie mir vielleicht ein Drink holen oder sowas?
Ach so. Also
da wird's schwierig.
Ich glaube, das ist eine natürliche Auslese.
Ja, das stimmt. Wenn du eines deiner Bilder mit einem Song unterlegen müsstest, welcher wäre das?
Welcher Song?
Ja, welcher Song, ja. Und vielleicht sagst du uns auch ein Bild dazu.
Puh, jetzt wird es aber richtig krass.
Jetzt geht's
richtig in das ADS-Gehirn rein.
Ja.
Hefte raus, Klassenarbeit. Also ich würde auf jeden Fall irgendwas mega Krachiges mir vorstellen.
Ja.
Die neue Mayhem-Platte ist sehr gut.
Mhm.
Und das passt, höre ich, ganz viel beim Malen eigentlich. Das ist ganz schwer, weil jedes Bild ist ja auch ein Gedicht irgendwo und jede Stelle, es gibt, Bild hat ja mehrere Stellen. Das ist ja wie so ein Spielfilm mit Einleitung und Ende und Drama. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht einen ganzen Song aufs Bild legen. Ich würde eher wie so ein Blinder, der mit der Hand so übers Buch geht, über die Brailleschrift, an verschiedenen Stellen andere Klänge einbauen und würde vielleicht sogar auch mehrere Songs gleichzeitig laufen lassen. Es gibt ja das Phänomen, wenn man ganz viel Lärm hört, hört man gar nichts mehr. Also es wird dann ruhig. Und das finde ich ganz schön. Also ich gehe an Musik ran aus einem komplett irrationalen Aspekt. Ich sehe das eher wie Marmelade, Butter, Nutella und Erdnussbutter. Es sind alles Brotaufstriche, aber man könnte sie auch alle übereinander lagern und vielleicht auf dem Rand mehr die Marmelade und in der Mitte ein bisschen dicker. Verstehst du so? Mhm. Es macht keinen Sinn, aber Musik darf man auch einfach benutzen. Es gibt keinen, der schimpft, wenn du alle Radiosender gleichzeitig anmachst oder alle DJ, alle Soundquellen gleichzeitig auf Go drückst. Das schimpft keiner. Das darf man. Und das mache ich auch.
Meine Mutter hat damals immer geschimpft, weil ich das zu laut hatte. Aber das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Vielen Dank, Martin.
Danke.
War ein sehr schönes Gespräch. Wenn du wieder zurück ins Atelier jetzt gehst, dann wünsche ich dir weiter viel Erfolg bei der Suche nach den Ostereiern.
Ja.
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Danke,
und
mir auch.
Ein frohes Osterfest.
Das wünsche ich euch auch allen und allen, die zugehört haben. Danke für die Aufmerksamkeit und die Lebenszeit. Das dass ihr uns zugehört habt. Danke.
Vielen Dank.